Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 27. März, beziehungsweise wenn ihr es hört, Samstag, den 28. März. Und ja, was soll man sagen, weiterhin viel los an der Börse. Diese Woche waren nochmal ein paar knackige rote Tage mit dabei. Wir haben ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Aber ja, man hat trotzdem so das Gefühl, es kann sich vom einen auf den anderen Tag alles ändern, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Ich habe noch gelesen, Trump hat das Ultimatum nochmal ein bisschen verlängert. Wahrscheinlich deswegen, weil der Iran noch nicht mal weiß, dass mit ihnen verhandelt wurde. Genau. Gestern habe ich zum Beispiel auch ein lustiges Bild gesehen, da stand da, mit wem Trump verhandelt. Und dann war er auf der anderen Seite wie so ein Ayatollah gekleidet. Also das Internet erfüllt wieder seinen Zweck und versorgt uns mit bestem Material. Ja, aber wir sind ja kein Comedy-Podcast, deswegen viele interessante Nachrichten, die es gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob wir alle durchbringen in einer Folge. Von Meta gab es spannende Nachrichten. Die Aktie ist deutlich unter Druck geraten danach. Dann von Alphabet interessante Nachrichten, die die kompletten Speicherhersteller auf Tiefflug gebracht hat. Arm Holding explodiert nach starken Nachrichten. Ja, es gab auch wieder mal typische Nachrichten von ThyssenKrupp, also Europa-Industrie aktuell kein gutes Pflaster. Und vieles mehr. Also ihr merkt schon, eine vollgepackte Folge. Deswegen lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da als Zeichen der Wertschätzung. Freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr immer up-to-date sein wollt, natürlich Kanal-Abo dalassen oder uns folgen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ja, jetzt erzähl erstmal, gib uns mal so einen kurzen Überblick, was die Woche so los war. Ja, also meistens war es ja doch eher Richtung Rot, was man so gesehen hat.
Ja.
Woran hattet ihr legen, ja?
Woran hattet ihr legen? Ja, wahrscheinlich, das, weil ich den Markt gar nicht stark genug beobachte und nicht gegenhalte mit meinen Käufen.
Ja, nicht genug Geld reingeflossen, ja.
Man kennt's. Naja, aber ich habe echt aktuell Probleme, dem Markt zu folgen. Ich hatte ja auch jetzt mehrfach kein Morning Briefing bei uns gemacht, na, denn das ist schon immer sehr viel Arbeit, da alle Nachrichtenquellen durchzugehen, das alles zu sortieren, eigene Meinung noch ein bisschen reinzuhauen. Und wenn man dann natürlich gar nicht die Nachrichten mehr verfolgen kann, was willst du dann halt morgens schreiben? Ja, das ist echt krass. Aber heute Morgen habe ich es endlich mal wieder geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte auch schon so die Befürchtung, dass es vor dem Wochenende doch eher zurückhaltend sein könnte an den Märkten. Wir waren heute Morgen noch, als ich das Morning Briefing geschrieben habe, irgendwie 5:30, da waren wir noch in den Futures deutlich im Plus, 0,6 bis 0,8%. Der DAX noch die US Futures. Jetzt gucke ich drauf. Ach du dickes Alter, geht ja immer weiter nach unten. Also wir nehmen jetzt hier kurz nach 10 auf am Freitag. Der DAX ist fast 300 Punkte im Minus. 22.290 Punkte. Auch die US-Futures sind wieder ins Minus gedreht. Und du hast es gesagt, ja. Also Donald Trump hat gestern wieder einen riesen Schwall an Sachen rausgehauen, an Schlagzeilen. Ja, da kam extrem viel. Und aber so wie du es gesagt hast, irgendwie, er sagt die ganze Zeit, ja, der Iran, der will das ja so badly, wollen sie einen Deal und Waffenstillstand. Die sagen die ganze Zeit das Gegenteil, es wird weder verhandelt, noch wollen wir einen Waffenstillstand. Man hat immer eher das Gefühl, dass Donald Trump vor allen Dingen den Waffenstillstand möchte, um sich da vielleicht neu zu sortieren, um den Druck von den Anleihen runterzunehmen, um den Druck vom Ölpreis runterzunehmen, ja, von den Börsen runterzunehmen. Hat aber auch gestern gesagt, ich muss so lachen, hat er gestern gesagt, ja, er hätte ja selbst gedacht, dass der Ölpreis viel stärker steigt und dass die Börsen viel stärker fallen und alles ist ja so richtig im Butter und alles ist super gut und der Krieg endet bald. Also es ist echt, was man da so liest und wie die Realitäten sind, das driftet doch ziemlich weit auseinander. Und ich glaube halt, dass jetzt am heutigen Freitag, sofern nicht wieder irgendeine ganz, ganz krasse Headline kommt, dass wir doch eher zurückhaltend schließen werden vom Wochenende. Denn es war zuletzt immer so, dass am Wochenende dann doch nochmal sehr viel passiert ist. Der Ölpreis, der ruht, ja, also es wird nicht gehandelt, die Börsen sind zu, da kann man dann sehr viel machen in der Geopolitik und Montag dann, bis zum Montag das Ganze beendet haben. Und man hat so das Gefühl, dass es vor allen Dingen dieses Wochenende nochmal so richtig losgehen könnte. Die USA haben ja jetzt nochmal Tausende mehr an Truppen Richtung Nahen Osten verschifft und gleichzeitig gab es jetzt nochmal Berichte von Axios, die haben gesagt, das Pentagon, überlegt, über verschiedenste Optionen auch nochmal einen endgültigen Schlag gegen den Iran vorzubereiten. diese Eroberung der Insel Kark Island, wo ja die ganze Ölverarbeitung ist, oder nebendran irgendwie Larak heißt das, Abu Musa. Man könnte auch die iranischen Ölexporte blockieren, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Man könnte nochmal groß angelegte Luftangriffe durchführen. Da probiert man ja die ganze Zeit schon diese ganzen Anreicherungsanlagen, die ganz tief in den Bergen sind, zu bombardieren. Aber eben auch Foots on the Ground heißt das ja so schön, Bodentruppen dorthin zu schicken, dass die unter anderem diese Kark Island einnehmen. Aber, und ich glaube, deswegen sträubt sich der Trump da so gegen, das würde natürlich schon krasse Auswirkungen haben, ja, denn der Iran ist nicht so wie Venezuela, dass man da einfach mal reingeht, sondern da haben sie jetzt ja auch gesagt, dass da über 1 Million Kämpfer wohl Berichten zufolge bereitstehen, um da der Bodeninvasion was entgegenzustellen, ja, und ich glaube, Donald Trump möchte nichts weniger, als da irgendwie tausende tote Soldaten zu verkünden. Also das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, deswegen denke ich auch weiter, er hofft auf einen Waffenstillstand, irgendwie Verhandlungen, aber der Iran möchte das halt gefühlt einfach gar nicht. Man hat ja auch so bei mehr und mehr das Gefühl, der Iran, der hat aktuell die Zügel in der Hand, ja. Die können jetzt, die wollen Zölle verlangen, beziehungsweise irgendwie Durchfahrtsmautgebühren durch die Straße von Hormuz und, ja, sie, drohen ja dann nochmal andere Anlagen anzugreifen in der Umgebung. Donald Trump hat jetzt nochmal tacomäßig, diese Frist verlängert um 10 Tage, wie du gesagt hast, bei den Kraftwerksbombardierungen. Also es ist schon echt alles tricky und was jetzt am Wochenende passiert, schwer zu sagen, dass da der Markt jetzt zurückhaltend ist, ist auch nicht verwunderlich. Ne? Ich glaube eher, dass er weiter bombardiert wird, aber ob da jetzt wirklich eine groß angelegte Offensive kommt, boah, ich weiß nicht. Ne? Also mit Bodentruppen, das wäre schon sehr krass und ne, das könnte dann halt nochmal richtig eskalieren und wer weiß, dann vielleicht doch der Ölpreis Richtung $200, was ja teilweise gemutmaßt wird, oder $150. Gibt ja auch schon so einige Berichte. Ich glaube, in Australien sind viele Tankstellen leer gelaufen. In Indien gibt's große Probleme, in Asien insgesamt. Wir in Deutschland sind noch nicht betroffen. Aber könnte auch irgendwann kommen, angeblich Ende April oder so. Ist schon echt tricky, ja. Da muss man ja froh sein, wenn man ein Elektroauto hat. Da war doch dieser Kommentar von den Grünen, von irgendeinem grünen Politiker. Ja, selbst Franz Schulz wäre noch ein Benziner fährt. Ihr müsst halt ein Elektroauto kaufen, ne? Also dann habt ihr die Probleme nicht, ja. Gib mal 30.000 für ein Elektroauto, ne? Dann haben wir mal ein Problem, weil woher kommt der Strom noch irgendwann, ne? Wenn wir jetzt alle E-Autos laden. Aber könnte natürlich trotzdem einen kleinen Boom geben jetzt nochmal für E-Autos. Ich glaube auch die Preise für gebrauchte Teslas sind angezogen, auch in den USA jetzt, ne? Ganz spannend. Also vielleicht gibt's da jetzt nochmal ein bisschen Rückenwind. Aber ja, ansonsten gestern brutaler Abverkauf. Übrigens Nasdaq. Wir hatten ja immer so gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Die Aktien alle so stark gefallen, Indizes an den Hofs. Nasdaq ist jetzt im Korrekturmodus. Knapp 11% im Minus, vielleicht wird es heute sogar noch mal mehr. Also da tut sich jetzt auch im Index was. Vor allen Dingen, das hast du ja auch schon gerade eben angesprochen, die Magnificent Seven, ne, die waren ja früher immer so der Treiber, die sind teilweise wirklich im Ausverkaufsmodus. Microsoft hat ja deutlich über 30% verloren. Jetzt hat es ja, wie gesagt, gestern hat es auch Alphabet getroffen, aber vor allen Dingen auch Meta und ja, es ist echt brutales Marktumfeld.
So der Politiker, halt. Der das geantwortet hat, ist der SPD-Umweltminister Carsten Schneider gewesen tatsächlich. Ach so. Ja, der hat das als Antwort gegeben.
Sorry an alle Grünen-Wähler, ne? Ich dachte irgendwie, es wäre ein Grüner gewesen, aber es ist auch egal, hätte auch CDU sein können, FDP, AfD, total schwachsinnige Aussage einfach.
Hätte ja. Aktuell wahrscheinlich jeder. Ist genauso sinnvoll jeder.
Wie, ja, was beschwert ihr euch über euch zu wenig, dass euer Wohnung zu klein ist, dann mietet euch doch einfach ein Fünf-Sterne-Apartment oder baut euch ein Haus, ja, herzlichen Glückwunsch, ja.
So ungefähr hätte man es nennen können, ja. Aber wir hatten diese Woche auch viele Nachrichten, vor allem wieder mal im Tech-Sektor, die Märkte beherrscht haben. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen möchte.
Ja, hast du nicht diese Meta-Geschichte, oder sollte ich das nochmal sagen? Weil das hatte ich ja gerade immer schon mal angesprochen, dass die Aktie, also die ist ja jetzt auf dem Papier wirklich extrem günstig. Da gab es sogar 2 Meldungen. Ich muss die andere nochmal gerade raus, das habe ich ganz vergessen. Da gibt's neue Mitarbeiteroptionsprogramme. Hast du das gelesen? Da können die wirklich, also wenn der, ich muss gerade nochmal schauen, wenn der Kurs sich nochmal vervielfacht, dann kriegen dann die leitenden Angestellten, das war wirklich so eine irre Summe, ich muss das nochmal raussuchen, das ist richtig krass gewesen. Also da gibt's auf jeden Fall neue Mitarbeiteroptionsprogramme, die ja vielleicht zeigen, dass Mark Zuckerberg langfristig weiter sehr, sehr optimistisch ist, aber kurzfristig gibt's halt diesen brutalen Gegenwind einfach bei der Aktie.
Oder er ist einfach smart, weil er nicht mit einer Vervielfachung rechnet und die Optionen dann verfallen. Aber jetzt erzähl doch mal, was hat der Meta-Aktie denn zugesetzt? Das waren mit Sicherheit nicht die Mitarbeiterprogramme, sondern am Donnerstag, da hat es ja ziemlich übel ausgesehen. Ja. Da waren mal teilweise ja so -7% auf der Uhr, als ich mal geschaut habe. Was war denn da los? Erzähl mal.
Genau, also Aktie ist auf dem neuen Jahrestief. Es gab da ein Gerichtsurteil. Es geht vor allen Dingen darum, dass, also es hat jetzt direkt betroffen Meta und Alphabet, also wegen YouTube. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass die Plattformen eben nicht dafür gesorgt haben, dass vor allen Dingen junge Menschen, dass das irgendwie Sucht, also Social Media, die sind ja alle so designt, natürlich kennt man alle, vor allen Dingen auch TikTok, da zoomt, strollst du so durch und bleibst dann einfach hängen. Es wird eine Sucht erzeugt einfach. Und davor schützen diese Plattformen die Nutzer nicht stark genug, und da gab es dann eine Klage, und da mussten jetzt eben sowohl Meta als auch Alphabet eine Geldsumme zahlen, ne? Und das könnte natürlich jetzt die Türen öffnen für viele weitere tausende Klagen und damit dann ja wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer werden einfach für die Plattform, ne? Also sie haben konkret die psychische Gesundheit eines Nutzers durch Fahrlässigkeit, fehlerhaftes Produktdesign und unterlassene Warnung vor den Gefahren ihrer Produkte geschädigt. Das hat die Jury am Mittwoch geurteilt. Und das Urteil könnte eben wegweisend sein und dürfte Auswirkungen auf tausende weitere Fälle haben, in denen Social-Media-Unternehmen vorgeworfen wird, süchtig machende Produkte zu entwickeln. Ja, und dass natürlich diese Produkte süchtig machen sollen, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen einfach, ne? Versuchen die natürlich, bewusst oder unbewusst, dass da immer natürlich die besten Sachen denen angezeigt werden, den Nutzern, dass sie ja drinnen bleiben in der App und möglichst lange Werbeanzeigen dann noch anschauen und so weiter. Also ist ziemlich krass, und das hat gestern sowohl Meta so unter Druck gesetzt, als auch Alphabet war, glaube ich, 3% im Minus, auch Reddit und Co., die waren auch alle im Minus, obwohl die jetzt gar nicht so direkt von betroffen waren, aber das ist ja, muss man schauen, ne? Wir haben es ja, glaube ich, ein paar Mal gesagt, also Meta, das ist halt kein No-Brainer, weil da gibt's immer mal diese ganz krassen Fälle, und die segeln teilweise auch hart am Wind, jetzt wieder mit diesen riesigen Investitionen, dann mit solchen Fällen, dass sie halt, ja, bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher bewusst dafür sorgen, dass die in ihre Apps süchtig machen, aber das ist jetzt auch kein Meta-spezifisches Phänomen, denke ich, sondern ja, es ist halt einfach aktuell so. Man merkt das ja irgendwie selber, aber da könnte man auch, ja, weiß nicht, da könnte man auch Apple verklagen, dass du immer am iPhone hängst. Das ist auch irgendwie so eine Krankheit. Ich muss das auch unbedingt mal jetzt loswerden, dass du immer an diesem blöden Ding da hängst. Das ist so nervig einfach. Ja, es gibt ja auch diese ganzen Überlegungen, dass man diese ganzen sozialen Netze erst dann ab 16 freigibt für Jugendliche. Ich weiß nicht, früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, Schwachsinn. Aber, und es ist auch schwer, das zu kontrollieren, aber mittlerweile muss ich sagen, ich weiß nicht, ne, also diese ganzen sozialen Netze, ich bin froh, dass ich das früher nicht hatte als junger Mensch, weil ich glaube, es macht einen schon kaputt irgendwie, ne, irgendwie dann siehst du immer das, du musst das haben und hängst dann nur noch vor diesem Bildschirm, statt mal irgendwie rauszugehen und zu spielen, also ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall, das war gestern so einer der Gründe, wieso die Meta-Aktie so gefallen ist, und ich guck nochmal oder bring's in der nächsten Folge, wie jetzt genau dieses Optionsprogramm war. Ich finde es auf die Schnelle jetzt nicht, aber ja, das sorgt auf jeden Fall, hat natürlich auch gestern dann den ganzen Nasdaq belastet, der über 2% der Minus war. Wenn der Meta über 7% fällt, guck mal gerade gleich, was sie vorbörslich macht, das war auf jeden Fall nicht so schön für den Gesamtmarkt.
Ja, ich muss aber trotzdem dazu sagen, was ich ja schon öfter gesagt habe, ich sehe es als absolut gerechtfertigt an, dass Meta die günstigste von den GAFAM-Werten ist, vielleicht sogar von den Magnificent Seven, weil sie immer noch quasi keine Diversifizierung hat. Also wenn der Werbemarkt gut ist, dann geht's dem Unternehmen gut, und wenn er schlecht ist, geht's ihm halt schlecht. Im Metaverse hat man mittlerweile, ich glaube, ich habe letztes Mal eine Zahl gelesen, 80 Milliarden mittlerweile schon in den Sand gesetzt, und sieht aktuell nicht danach aus, als würde da was kommen. Ob jetzt hier KI, Large Language Models, ob sie da vorne irgendwie mit dabei sein werden, schwierig, ja, also vor allem bei der Konkurrenz. Deswegen, die Lage, ja, es ist schwierig. Also natürlich haben sie jetzt durch neue WhatsApp-Monetarisierung und so weiter noch einige Eisen im Feuer, aber auch die WhatsApp-Monetarisierung wird zum großen Teil aufgrund von Werbung dann eben sein, ja. Also natürlich auch bezahlen und so ist immer wieder mal ein Thema oder dass man sich zur Super-App ummodelt, aber auf absehbare Zeit wird das jetzt wahrscheinlich zu den Ergebnissen nicht wirklich viel beitragen. Und das ist so ihr großes Problem, das sie haben, neben dem, dass sie halt eben nicht diese eigene Hardware dann sozusagen haben. Das haben sie schon oft gesagt, dass sie da die Angst haben, zwischen Apple und Alphabet sozusagen zerquetscht zu werden. Deswegen wollte man ja unbedingt ins Metaverse, aber hat halt eben nicht so funktioniert, wie man sich das gerne vorgestellt hätte, ja. In den nächsten Wochen könnte tatsächlich an der Börse gleich doppelt Geschichte geschrieben werden. Es könnten die zwei mit Abstand größten IPOs aller Zeiten kommen. Einmal sollen rund 60 Milliarden Dollar eingesammelt werden und einmal 75 Milliarden, also nicht der IPO-Wert, sondern das, was die Unternehmen damit verdienen. Michael, sehen wir als erstes, 60 Milliarden stehen hier zur Debatte, dass sie eingenommen werden könnte. Wer wäre das und wie ist da der Stand der Dinge aktuell?
Genau, also die Information berichtet, dass jetzt, man, es war jetzt ein bisschen ruhiger geworden zeitweise, dass jetzt doch Anthropic, ne, über einen Börsengang jetzt, ja, überlegt, also die Führungskräfte sind da wohl in Gesprächen untereinander und es soll in Q4 vielleicht doch jetzt soweit sein und es sollen, wie du gesagt hast, wohl 60 Milliarden eingenommen werden. Wie hoch dann die Bewertung ist vom Unternehmen, das weiß ich jetzt nicht genau, das weiß noch gar keiner genau, aber ich denke, es könnte Richtung Billionen gehen. Muss es ja auch fast, wenn man mal überlegt, was Anthropic jetzt schon in den letzten Monaten an Börsenwert vernichtet hat. Die haben sich ja eine Branche nach der nächsten gesucht, vor allen Dingen im Software-Sektor, wurde ja alles zerlegt und sie wachsen so unfassbar schnell. Und wenn das so weitergeht, könnten sie sogar bald mehr Umsatz machen, aber auch eine höhere Bewertung haben als OpenAI, weil sie ja vor allen Dingen im Business-to-Business-Bereich sehr, sehr erfolgreich sind. Also das ist schon krass und ja, nur noch mal ganz, ganz kurz zur Überlegung, was das vielleicht für Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hat. Weiß nicht genau, ob das so insgesamt extrem positiv ist, denn man muss sich ja mal überlegen, ja, wenn jetzt jeder bei diesen Börsengängen dabei sein möchte und übrigens bei SpaceX, da sagst du ja gleich noch was zu, sollen wohl vor allen Dingen auch Retail-Investoren mit dabei sein, hatte Elon Musk jetzt gepostet irgendwie oder da gibt's Überlegungen. Da, wo kommt das Geld überhaupt alles her? Vielleicht müssen dafür dann noch andere Aktien erstmal verkauft werden, damit die dann dort investieren können, vor allen Dingen Retail-Investoren. Aber das ist noch alles jetzt offen, wie das genau aussieht. Aber das wurde jetzt noch gesagt, die letzte Finanzierungsrunde, die war ja bei 350 Milliarden. Und man übernimmt noch keine konkreten Schritte in Richtung eines Börsengangs. Aber man ist irgendwie schon mit einer Anwaltskanzlei am Sprechen. Also kann mir schon vorstellen, dass da was passiert, weil aktuell sind sie so krass am Wachsen und der Zeitpunkt ist natürlich sehr gut, um 60 Milliarden einzusammeln. Und ja, ich glaube, damit, weiß gar nicht, ob sie damit dann durchfinanziert werden, weil sie verbrennen im Gegensatz zu OpenAI viel, viel weniger Geld. Und ich würde mich persönlich natürlich auch extrem gerne daran beteiligen, aber bis wir in Deutschland daran von profitieren könnten, also jetzt sind sie noch private, dann gibt's vielleicht noch mal eine Runde. Dann gibt's wahrscheinlich dann einen Zuteilungskurs, der exorbitant höher nochmal ist, kann ich mir vorstellen, ja. Und dann ist ja auch noch so, dass dann der erste Kurs an der Börse wahrscheinlich nochmal exorbitant höher sein wird. Und erst dann können wir kaufen. Also wir sind die dummen Letzten, die dann kaufen. Und ob ich das dann noch machen möchte zu einer viel, viel höheren Bewertung, weiß ich jetzt auch nicht so recht. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und die haben ja jetzt eine Runrate, also Anthropic ist jetzt schon bei fast 20 Milliarden, OpenAI bei 25 Milliarden, also hochgerechnete Umsätze und das ist weiter sehr, sehr stark am Wachsen. Und Anthropic, genau, die, ich kann gleich nochmal schauen, die wollen auf jeden Fall deutlich schneller profitabel werden als OpenAI. Genau, im Jahr 2028 wollen sie schon Cashflow positiv werden und OpenAI ist da ja immer noch brutal negativ in dem Jahr auf jeden Fall, genau.
Langsamer geht ja auch fast gar nicht, ja. Also OpenAI, es wird mal geplant, dass man 2029 eventuell naja, die schwarze Null haben könnte. Das wird dann wahrscheinlich eher 2, 3 Jahre später werden. Und alleine bis dahin sollen sie ein Defizit von 44 Milliarden Dollar aufgebaut haben, ja. Aber Thema Spannungsbogen behalten, Michael, das müssen wir mit dir nochmal ein bisschen üben. Jetzt habe ich so schön das alles unter Verschluss gehalten und du sagst einfach, ja, zu SpaceX sagst du ja noch gleich was. Also danke, dass du das schon mal gespoilert hast. Ach ja, so. Es könnte im Juni bereits soweit sein, dass der größte Börsengang der Geschichte kommt. Also da waren diese Woche die Nachrichtenseiten voll. 1,75 Billionen Dollar. Das Lustige ist, ich habe sogar Seiten gesehen, die konnten sich, glaube ich, nicht mal diese Billionen vorstellen. Die haben nämlich 1,75 Milliarden Dollar Börsengang geschrieben. Also, nee, 1,75 Billionen US-Dollar. Und das könnte SpaceX insgesamt an die 75 Milliarden Dollar dann an Erlösen einbringen. SpaceX kennt man natürlich mittlerweile, das Unternehmen von Elon Musk ist ein wirklich sehr interessantes Unternehmen, wie ich finde. Ist natürlich das gleiche Thema wieder, wie Michael gerade schon gesagt hat, mit welcher Bewertung werden sie an die Börse kommen, wann bekommt man darauf Zugriff und ähnliches. Der Weltraumsektor natürlich ein extrem spannender, ja, also wenn man sich auch mal schaut, was sich da so gerade drumrum entwickelt, zum Beispiel Telekom und Starlink, also ab 2028 soll in Europa Satellite-to-Mobile-Connectivity kommen, also direkte Satellitenverbindungen aufs Smartphone, das heißt keine Funkmasten mehr. Das klingt eben ziemlich gut und das bedeutet oder das heißt dann eben auch, also SpaceX ist auch längst nicht nur irgendwie nur so ein paar Raketen, die ins All fliegen, sondern da geht es auch mittlerweile ja um ja Infrastruktur, was das Ganze dann eben angeht. Ja. Und Michael hat es ja gerade schon mal beschrieben, da im Vorfeld irgendwie reinzukommen, das ist eigentlich nahezu unmöglich bei den IPOs. Wir haben uns ja auch schon öfter mal drüber lustig gemacht. Ich glaube, du hattest ja auch mal diese Story, dass du dann mal zu einem einem IPO irgendwie eine Aktie bekommen hattest, nachdem du im Vorfeld da schon, was weiß ich, wie viele Hebel in Bewegung setzen musstest.
Aber Airbnb, genau. Airbnb
und Airbnb mit was. Ja, super. Die sind irgendwie, ich glaube, mit 100 Dollar oder so an die Börse gekommen. Also da hast du ja mal dein Depot gleich verdreifacht vom Wert her mit einem IPO von einer Aktie, ja. Da ist natürlich dann die Frage, oder viele von euch fragen uns ja auch immer, hey, kann man nicht irgendwie in SpaceX investieren oder ähnliches? Und da kommt jetzt als kurze Werbung unser Partner Now ins Spiel, denn hier habt ihr jetzt tatsächlich die Möglichkeit, in SpaceX sozusagen zu investieren, zwar nicht direkt, aber über einen Fonds von ARK Investment, den unser Partner Now zusammen mit ARK anbietet. Das ist der Private Innovation LTIF heißt der. Der Fonds, der richtet sich auf private Wachstumsunternehmen und investiert vorwiegend in nicht börsennotierte Unternehmen. Das möchte er dann insgesamt zu knapp 80% dann machen. Und die ersten beiden Unternehmen hier in diesem Produkt, die sind mittlerweile eben legitimiert, also die sind klar, und da ist SpaceX mit dabei. Das andere Unternehmen, das sich mittlerweile auch in dem Fonds befindet, ist Databricks. Also das ist tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, an SpaceX sich zu beteiligen über diesen Fonds. Und der Clou an dem Ganzen ist dann auch, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ab einem Invest von 100 Euro in den ARK-Fonds schenkt Now euch 50 Euro on top obendrauf in Zusammenarbeit bzw. Kooperation eben mit unseren Podcastern. Die genauen Bedingungen und Infos, die findet ihr alle in den Shownotes oder unten in der Videobeschreibung. Wichtig dabei ist, wenn ihr euch bei Now anmeldet, müsst ihr unseren Code verwenden bei der Anmeldung. Ansonsten funktioniert das Ganze eben nicht. Aber all das findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder den ersten angepinnten Kommentar. Damit dann auch eben wieder Werbung Ende. Und da hat man jetzt mal tatsächlich die Möglichkeit, dann davon zu partizipieren über diesen Fonds. Ich selbst habe auch investiert. Ich habe jetzt auch nochmal tatsächlich per Einmalkauf nachgelegt, neben meinem Sparplan, den ich am Laufen habe, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn man so, ja, Elon Musk und gerade, ja, Tesla und so mitverfolgt hat, das könnte schon so an Anfangszeiten für einen ziemlichen Hype dann sorgen, ja. Also ich bin mal gespannt, selbst bei einem fast 2 Billionen Börsengang könnte ich mir gut vorstellen, dass das Ding überzeichnet wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ja. Aber so, sorry, ne? Es ist ja wirklich eines der geilsten Unternehmen und ich glaube, es gibt wenig, was mehr Fantasie hat. Und Elon Musk schafft es ja auch immer, von wegen, schießt irgendwelche Rechenzentren ins Weltall, du besiedelst den Mond, den Mars irgendwann. Ja, es ist ja alles, kann ja alles riesig werden, aber weil dieses Jahr soll das Unternehmen 22 bis 24 Milliarden Umsatz machen. Nächstes Jahr 30 bis 35 Milliarden. Alter, dann irgendwie 1,7 Billionen Börsenwert. Was hat das überhaupt?
Das macht halt einfach keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Ich meine, guck dir mal die Tesla-Bewertung seit vielen Jahren an. Du bist ja selber Tesla-Aktionär. Also irgendwas scheint es ja zu haben. Ja!
Das ist aber nochmal eine andere Hausnummer. Klar, Raketen und so ist nochmal was anderes, aber trotzdem, ich weiß nicht. Es kann natürlich trotzdem ein paar Wochen und Monate, wer weiß wie lange, gut laufen, bis da alle drin sind, die da drin sind. Aber irgendwann kommt, das haben wir ja oft jetzt gesehen, die bittere Realität. Und dann, wenn dann Unternehmen am Public Markt sind, ja, dann kann es auch mal richtig heftig knallen einfach, ja. Also das, ich weiß nicht, also ich guck mal, ob man, natürlich wäre es geil, wenn ich noch irgendwie profitieren könnte und so einen Hype mitnehme, aber dass das jetzt auf der Bewertung, wenn die irgendwie dann reinkommt in den Handel, so ein blinder Buy and Hold ist, das glaube ich einfach nicht.
Aber deswegen, wie gesagt, vielleicht eben eher doch schon im Vorfeld gucken, eben beispielsweise über den Fordern, genau.
Aber genau, eine Sache wollte ich ja noch sagen, weil normalerweise ist es ja so, dass Institutionelle den größten Anteil bekommen und so die Privatanleger immer nur 5 bis 10%, und Elon Musk hat jetzt wohl gesagt, oder sie möchten dafür sorgen, dass bis zu 30% der Aktien beim Börsengang von SpaceX an Privatanleger geht, also an Kleinanleger geht. Das ist natürlich auch wieder eine perfekte Vorlage dafür, dass auch diese Aktie Ewigkeiten wahrscheinlich ein bisschen über ihren fundamentalen Bewertungen gehandelt wird. Vielleicht wird es auch die größte Meme-Aktie aller Zeiten. Und ja, der Plan sieht eine enge Zusammenarbeit mit Banken vor, wobei den Instituten spezifische Rollen zugewiesen werden, anstatt einen breiten Wettbewerb zugelassen wird, gesagt. Und er möchte die treuen Fans ansprechen, ja, und weil dabei sind Bank of America, Morgan Stanley, UBS, ja, die machen den Vertrieb an Privatanleger in den USA, also bei, ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, ne, also das Ding, und wenn natürlich dann so viele Privatanleger mit an Bord sind, dann kann man sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich so eine Aktie ist, die, ja, wahrscheinlich am stärksten gehandelt wird überhaupt jetzt in der nächsten Zeit, wenn sie denn den IPO machen. Ist auf jeden Fall natürlich sehr, sehr spannend, und freue ich mich auch drauf, wenn es da losgeht.
Da bin ich mir recht sicher. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die mal dann für eine kurze Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird, weil so weit ist der Weg dann nicht, gerade so in einer anfänglichen Hype-Phase bei einem Elon Musk-Unternehmen, da ist nichts ausgeschlossen. Also ich bin auch mal sehr gespannt. Wie gesagt, das könnte schon tatsächlich im Juni soweit sein. Also es wird einiges vorbereitet. Deswegen, ihr werdet hier auf jeden Fall weiter erfahren und up-to-date bleiben. Ja, die Woche hat ARM eine sehr starke Rallye hingelegt, beziehungsweise ja schon seit einiger Zeit, und das hatte tatsächlich auch handfeste Gründe, denn in Zukunft hat ARM angekündigt, sie möchten jetzt nicht nur sozusagen Baupläne für die Chip-Designer bereitstellen und eben dafür bekommen sie ja die Lizenzgebühren, sondern sie möchten jetzt auch ganze fertige Teillösungen dann anbieten und entwickeln, also um hier sozusagen ein größeres Stück vom KI-Kuchen zu bekommen. Also sie würden damit tatsächlich zum direkten Konkurrenten von Nvidia und anderen Herstellern dann werden, ja. Also interessante Nachricht auf jeden Fall. Also der Chip könnte bis 2031 jährlich rund 15 Milliarden US-Dollar zu den Umsätzen beitragen, und das hat dann dafür gesorgt, dass die ARM-Aktie ja doch wirklich Gas gegeben hat. Natürlich muss man auch dazu sagen, die war ohnehin schon eine, die immer recht sportlich von der Bewertung her war, weil die aber halt auch natürlich teilweise absurde Margen und halt auch eine absurde Marktdominanz dann hat. Ja, also die haben ja, also wenn irgendjemand sagen kann, er hat ein Monopol, dann ist es auf jeden Fall ARM Holding, vielleicht mit ASML zusammen die größten Monopole im Technologiesektor, die es gibt. Deswegen wollte Nvidia die ja auch vor einigen Jahren übernehmen, was dann aber vom Kartellamt sozusagen nicht stattgegeben wurde, und das hat eben auch seine guten Gründe. Deswegen ARM Holding, ja, Bewertungskennzahlen, wir reden hier von KGVs 160, EV-EBIT von 142, das sind wirklich absurde Kennzahlen, die sie hat, aber operativ gesehen ein wirklich absolut starkes und interessantes Unternehmen, wie ich finde, und auch das sehr interessante Nachrichten, ja. Das hat jetzt aber im Chipsektor nicht für ein großes, für nicht so großes Beben gesorgt wie die andere Ankündigung. Und zwar ging es da um Alphabet mal wieder. Also die positiven Nachrichten von Alphabet, die reißen nicht ab. Man hat so das Gefühl, so vor einem Jahr, wo es ja noch gar nicht gut ausgesehen hat, wo es so 1, 2, 3 Jahre in Folge, ja, meistens eher so schlechte Nachrichten gegeben hat, dass sie jetzt alles so auf einmal raushauen. Und zwar hat man hier den Turboquant angekündigt. Und zwar geht es jetzt darum, dass die Large Language Models ja unheimlich einen großen Speicherbedarf dann haben. Das ist ja auch der Grund, warum einige dieser Speicheraktien wie Micron und so stark gelaufen sind. Und da hat man jetzt angekündigt, mit dieser neuen Technologie Turboquant könnte man diesen Speicherbedarf sechsteln. Also das sind natürlich schon starke Ansagen, die sie da gemacht haben. Und das gilt tatsächlich so ein bisschen auch als bahnbrechend mittlerweile, ja, weil es ein Riesenproblem war, da, weil durch diesen ganzen Speicheraufkommen, die da verwendet worden sind, das hat dann eben auch die Chips sozusagen geschwächt dann, also es hat dann eben so diesen teuren Speicher von den Nvidia 100 Chips sozusagen komplett aufgefressen dann. Und die KI, die wird dann dadurch eben extrem teuer im Betrieb und bei sehr langen Texten ist sie dann oft auch langsam geworden oder abgestürzt. Und der Turboquant, der reduziert das Ganze. Wie könnte man das recht einfach erklären oder darstellen? Man kann sich das so ein bisschen als Notizblock vorstellen. Also wenn man was schreibt, dann nimmt man sozusagen einen riesigen digitalen Notizblock. Das ist dann der Arbeitsspeicher. Und je länger das Gespräch oder das Buch dann eben ist, desto mehr Notizblöcke braucht man dann dazu. Und das ist dann eben das extrem teure, beziehungsweise der Speicherplatz. Und Turboquant schafft das Ganze jetzt sozusagen zu verschlüsseln und zu komprimieren dann. Also, dass du nicht mehr einen Riesentext brauchst, sondern nur noch einen kleinen Text, aber trotzdem nicht der Sinn dann verloren geht. Also eine wirklich hochspannende Technologie, die da vorgestellt wurde. Und das hat dann dafür gesorgt, dass so die ganzen DRAM-Designer, SK Hynix, Samsung Electronics und Micron Technology ja doch hier deutlich unter Druck geraten sind als erste Reaktion. Aber Michael hat dann auch trotzdem noch spannende Nachrichten zu Micron, denn da kommt wieder so das Thema, was wir ja zuletzt oft hatten, so mit der KI und den Large Language Models, dass hier, ja, so wie damals das Beispiel, wo ich gesagt habe, mit der Dampfmaschine, erzähl mal, was Micron auch noch vor wenigen Tagen gesagt hat, ja.
Genau, ne, es gab verschiedene Meldungen, fragt sich natürlich jetzt jeder, sorgt das dafür, dass jetzt die Nachfrage nach Speicher massiv einbricht oder kommt es vielleicht doch ganz anders? Und der Sandisk, ich glaube, der CEO ist es, Mr. Vsoso, geiler Name, ne? Er hat halt gesagt, dass diese Technologie, was ich jetzt auch ganz schnell, ich hatte es gestern nur mal kurz gelesen, ist auch nicht so, dass das per se irgendwie nur noch einen Bruchteil des Speichers braucht, sondern das ist auch nur in einem Bereich und so. Also man kann das jetzt nicht einfach so runterbrechen. Aber er hat gesagt, dass der Return on Investment jetzt eben bei den Hyperscalern, bei den Ausgaben jetzt für Speicher dadurch so stark verbessert werden könnte, dass die Effizienz natürlich besser wird und dass es dadurch dann auch wieder dieses Jevons-Paradoxon geben könnte, ne? Dass sie dann quasi ihre Leistung günstiger anbieten könnten und dadurch eben wieder noch mehr Nachfrage nach Rechenleistung kommt. Ne? Man sieht ja jetzt schon, die kommen nicht hinterher, weil diese ganze Nachfrage nach Inferenz, also die ganzen Abfragen von den ganzen Modellen, das frisst so viel Rechenleistung. Und wenn man das jetzt günstiger machen könnte, dann würde das wahrscheinlich noch mal viel stärker explodieren und irgendwann würde jeder seine XY-Agenten zu Hause laufen lassen. Da gab es ja jetzt auch diese Woche wieder Meldungen von Anthropic, ne, dass man das dann per seinem Handy steuern kann. Du kannst dann auf deinem Rechner irgendwelche Sachen erledigen lassen und so. Das sorgt ja alles für immer mehr und immer mehr Bedarf an Rechenleistung. Und vielleicht könnte es auch so kommen, dass das da sogar nochmal befeuert wird. Aber ich stecke da jetzt nicht so tief drinne. Aber jetzt die Aktien deshalb abzuschreiben, würde ich auch nicht. Aber die sind natürlich auch Micron und Sandisk. Ich meine, wenn du dir mal den Chart anschaust, die sind so brutal gelaufen. Die sind aber auch schon vor dieser Meldung dann ein bisschen runtergekommen. Micron hatte ja diese absurden Zahlen, diese wirklich absurden Aussichten auch, die ja so über den Erwartungen waren. Und trotzdem war die Aktie ins Minus gerutscht. Also es war so ein klassisches Sell the News. Und gestern war das so gefühlt so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Und die Aktie war dann nochmal 6-7% im Plus. Heute Morgen ist sie unverändert. Also sie ist jetzt von $470 runter auf $355. Stand aber auch, ich guck mal gerade, ne, also im März letzten Jahres war sie noch bei $60. Also die hat schon, ja, es ist fast ein Ten-Bagger gewesen, ja, von einem Jahr. Ne? Und dass diese Speicherpreise nicht ewig so hoch bleiben, die haben ja Margen, das ergibt gar keinen Sinn mehr. Also mittelfristig ist das nicht zu halten, denke ich, weil die auch alle massiv investieren in Kapazitätsausweitungen. Und dass das nicht ewig so weitergeht, das sollte eigentlich klar sein. Deswegen, vielleicht gibt es auch deshalb ein paar Gewinnmitnahmen. Und jetzt kommen neue Technologien dazu. Aber per se wird die Nachfrage schon, denke ich, weiter hoch bleiben. Ne? Aber diese Margen, das ist halt, ja, das sind Ausnahmeerscheinungen aktuell.
Ja, definitiv. Also wir haben ja schon öfter das Thema auch mit denen behandelt. Ja, dann auch ja wieder schlechte Nachrichten für hier Unternehmen, die bei uns auch unter anderem sehr bekannt sind. ThyssenKrupp hat angekündigt, Elektrostahlwerk in, ich traue mich den Namen nicht mal auszusprechen, in Frankreich, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ja, für mindestens 4 Monate stillzulegen. Das ist eine Reaktion auf die asiatischen Billigimporte. Man hat nämlich gesagt, seit 2022 sind die Importmengen von asiatischen Stahllieferungen in die Europäische Union verdreifacht worden. Also das macht mittlerweile die Hälfte des gesamten EU-Marktvolumens aus. Also Elektrostahl, Katastrophe aktuell, anders kann man es wirklich nicht sagen, und zeigt eben auch nochmal, wie brisant bei uns die Lage eben aktuell ist, was das angeht. Und ja, deutsche Wirtschaft, es hört nicht auf mit den Horrormeldungen, also anders kann man es tatsächlich nicht sagen. Es hat doch aktuell nicht den Anschein, als würde man da irgendwie das Ruder rumreißen können. Keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Also weiterhin wirklich sehr schlechte Nachrichten, was das Thema dann angeht. Genau.
Ich glaube, der irgendeiner war das Clemens Fürst oder so. Der hat auch gesagt, die Industrie hat in Deutschland sowieso gar keine Zukunft mehr, ne? Mit dem jetzigen Energiekonzept, wenn man von Konzept sprechen sollte. Vielleicht auch ganz kurz, was ich noch heute Morgen gesehen habe. Das kam aber sogar schon gestern Abend. Apropos schwache Kurse hier in Deutschland. CTS Eventim, die hatten auch Zahlen gemeldet und die haben erstmalig 3 Milliarden Umsatz gemacht. Man hat diese Meldung so gelesen, es hat sich echt alles ganz gut angehört. Live Entertainment, starker Umsatztreiber. Es lief eigentlich weiter sehr, sehr gut. Und das abgelaufene Quartal war auch besser als erwartet. Deutlich über Prognose, sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA. Die Dividende war aber unter Erwartungen. Und jetzt ist es so, in 2026 sollen Umsatz und EBITDA leicht steigen, ne? Also, und das ist natürlich in Kombination mit der Dividende, die unter Erwartung war. Da kamen dann gestern schon so ein paar Analysten, die gesagt haben, ja, es könnte mehr erwartet worden sein. Heute Morgen habe ich dann gelesen, ich guck's gerade nochmal, allerdings gab es kritische Stimmen zu den Zielen für das abgelaufene Jahr. Ein Händler sprach von einem etwas enttäuschenden Ausblick und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin. JP Morgan-Analystin Lara Simpson rechnet damit, dass die Ziele für Diskussionen sorgen dürften und erwartet, dass die Konsensschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis im mittleren bis höheren einstelligen Bereich sinken dürfte. Ja, hört sich nicht so toll an, ja. Rat mal, wo die Aktie heute steht, was hat sie gemacht? Sie war gestern, ich glaube, mehrere Prozent im Plus.
Ich wollte gerade sagen, die war bestimmt groß im Plus dann, ja.
Ja, jetzt ist sie heute, jetzt, wir nehmen jetzt, was haben wir jetzt, 10.45 Uhr, minus 16%. Oh, das ist echt, diese cool. Hat sich jetzt auch halbiert, die Aktie, ja. Und die ist jetzt, nur nochmal zum Verhältnis, ne, die ist jetzt wieder auf einem Niveau von 2020, also auf dem 6-Jahrestief jetzt wieder. Ne? Klar, die hat eh diese Schwankungen jetzt auch mit Corona und so weiter. Aber die hatte sie dann teilweise auch wieder wettgemacht. Aber ja, jetzt ist sie wieder, also sie war vor Corona schon mal höher und jetzt ist sie also noch mal tiefer. Das ist schon echt krass. Aber das Tief in Corona war jetzt bei 26 Euro, aber jetzt stehen wir auch nur noch bei 53 Euro. Vor kurzem noch 112 Euro. Das ist echt krass, aber gut.
Ja, das ist ordentlich, ja. Ich habe noch abschließend, ich habe einen größeren Nachkauf getätigt, eine Aktie, die du vor kurzem gekauft hast. Das ist zwar eigentlich immer ein schlechtes Omen, wenn du die davor gekauft hast, aber ich habe jetzt die Situation nochmal genutzt und habe meine Microsoft-Position vergrößert. Einfach aus dem Grund, ich finde aktuell der Abverkauf, der da stattgefunden hat, ja, es gibt einige Probleme, die Microsoft hat, aber wenn man sich so über die letzten, ich sage jetzt mal, ja, anderthalb Jahrzehnte mit Microsoft auseinandergesetzt hat, da gab es fast nie deutliche Rücksetzer, vor allem auch bewertungstechnisch solche Rücksetzer wie zuletzt. Ja, OpenAI ist da ein Thema und ein Risiko, aber Microsoft wird auch daran nicht zugrunde gehen und sie sind da eben ja auch mit im Boot dann. Also ich traue keinem Unternehmen oder wenigen so viel zu wie Microsoft. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese aktuelle Phase zu nutzen, weil ich finde jetzt der Abverkauf, sie haben jetzt fast 30% von ihrem Hoch verloren. Das gab's so in dem Umfang fast noch nie oder nur sehr selten dann. Weshalb ich mich dazu entschieden habe, meine Microsoft-Position hier zu vergrößern, weil wir sind jetzt hier so in den KGV-Regionen mittlerweile im unteren 20er-Bereich angekommen. Die sind jetzt auch von ihrer Medianbewertung also wirklich extrem weit entfernt, weil sie ja zuletzt sehr starke Zahlen präsentiert hatten, auch die Aussichten weiter gut sind. Es ist also dieses Damoklesschwert mit diesen RPOs, ja, die enorm explodiert sind, aber halt so 45% von OpenAI dann am Kommen sind. Aber selbst ohne diese OpenAI-Ding sind sie da trotzdem immer noch recht gut positioniert. Also wir reden jetzt von einem Forward-KGV von 23.
Wenn der OpenAI-Börsengang, ich weiß gar nicht, ob da jetzt nochmal ein Termin da ist, wenn der gelingen sollte, wären eigentlich Oracle und Microsoft die großen Profiteure. Ne? Die ist jetzt auch auf dem Niveau von Mitte 2023. Ne? Also auch, ja. Da wurde auch dieses ganze Wachstumsbeschleunigung von Azure und so, es ist krass, dass das alles negiert wurde oder sogar ins Negative geführt wurde. Ne? Das ist schon, ja. Also wenn das sich doch alles als übertriebene Angst bewahrheitet, auch diese ganze Softwaregeschichte, dass Software von allem, also dass Software obsolet wird teilweise, ja, dann ist das eine große Chance, aber mal schauen.
Vor allem bei Microsoft stehen jetzt noch die neuen E7-Lizenzen, also auf M365 an. Das könnte extrem viel Geld auf einmal wieder einbringen, so sozusagen so ein neues Abo-Modell dann, wo $99 kostet, wo man also viele Millionen potenzielle Ziele hat, da haben sie ja schon geschrieben. Das könnte in kürzester Zeit viele Milliarden in die Kasse dann reinspülen. Und eben, wir sind jetzt bei einem EV-EBIT von 21,6. Das gab es zuletzt im Bärenmarkt 2022 und ansonsten muss man da schon sehr weit zurückgehen, bis man wieder auf dem Niveau war. Das letzte ist dann tatsächlich einmal in dem Flash-Crash da in Corona gewesen. Also das ist schon wirklich einige Jährchen her, wo Microsoft auf dem Niveau dann eben war. Und ich habe es ja schon oft gesagt, also sie haben vieles trotzdem gute Sachen in der Pipeline. Ja, gibt ein, zwei auch Punkte, aber die hat jedes Unternehmen Herausforderungen. Ja, es gibt dann noch so eine Antitrust-Ermittlung, mit denen sie gerade so ein bisschen am Kämpfen sind. Aber an sich, wenn man sich die operative Entwicklung anschaut und die Positionierung für die Zukunft, gerade eben auch mit der Cloud, mit der Infrastruktur, ist Microsoft für mich eines der Investments, mit dem ich wirklich immer sehr gut schlafen kann, weshalb ich dann eben auch mich dazu entschieden habe, jetzt da nochmal zuzugreifen in dieser aktuellen Schwächephase und würde es auch nochmal tun, ja, aber ihr kennt es ja immer, ja, es ist das übliche Thema, dass man dann einfach nicht genug Geld hat, um dann da immer so zuzugreifen, wie man es gerne möchte, aber vielleicht bleibt sie auch noch eine Weile dort, dann würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Genau, dann sind wir am Ende der Folge angekommen, wir hoffen, sie hat euch auch gefallen und wie gesagt, wenn ihr euch mal mit dem Thema Investment in SpaceX investieren wollt, checkt InvestNow aus, alles in den Shownotes und unten im ersten angepinnten Kommentar. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.